Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Therapieexperte. Ich bin Luca und vielleicht erkennt ihr meine Stimme aus dem Trailer. Wir haben letzte Woche diesen Podcast hier gekapert und ich freue mich, euch wieder herzlich zu begrüßen. Wieder dabei ist heute Claudi. Sag hallo.
Hi. Bevor wir gleich gemeinsam in diese Folge starten, ist hier eine kleine Unterbrechung für unseren heutigen Sponsor. Gesponsert wird diese Folge von Therapieexperte. Ich möchte euch sehr gern alle Dozenten und Dozentinnen ans Herz legen, mit denen wir in den letzten Jahren sehr eng zusammenarbeiten durften und immer wieder neue interprofessionelle Themen und interprofessionelle Fragen geklärt haben. Denn auch wir sind sehr weit vernetzt und können natürlich nur durch die vielen Kollegen und Kolleginnen, welche immer wieder mit uns in Diskussionen gehen, diese wunderbaren Fortbildungen für euch aufsetzen und immer neue Konzepte entwickeln. Daher, wenn du schon immer wissen wolltest, was Lernschwächen mit Schädelwachstum zu tun haben oder warum die Rotation von Säuglingen wichtig für die Kauentwicklung ist, findest du alle unsere Seminarangebote, egal ob Online-Fortbildungen, die live stattfinden, ob Seminaraufzeichnungen oder unsere Kursangebote unter therapieexperte.de/episode46. Jetzt wünsche ich euch jedoch viel Spaß beim Anhören unseres Podcasts zum Thema »Wie effektiv ist interprofessionelle Zusammenarbeit wirklich?«
Ich hoffe, euch geht es ganz fantastisch, mir geht es großartig und ich würde gerne mal wissen, wie es Claudi geht. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Die Sonne scheint. Ich sitze in meinem Wintergarten. Ich hatte mir vorgenommen, jetzt immer zu beschreiben, in welchem Raum in meiner Wohnung ich mich befinde. Das heißt, ich sitze im Wintergarten, kann die Menschen draußen beobachten, wie sie den Sonnenschein genießen, während wir diesen Podcast für euch aufnehmen. Das heißt, ich hoffe, ein paar Sonnenstrahlen erreichen euch, wo ihr uns auch immer gerade hört.
Genau. Und ich hoffe, ihr seid genauso glücklich wie die Leute, die da draußen rumlaufen. Wir haben heute natürlich wieder eine Frage mitgebracht, so wie wir das vorher angekündigt hatten. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie effektiv ist interprofessionelle Zusammenarbeit eigentlich? Und als Hintergrundwissen, denn ich werde heute jetzt nur am Anfang ganz viel reden und danach ganz viel schweigen, denn Claudi hat zu diesem Thema ihre Bachelorarbeit geschrieben. Es wird den ein oder anderen Ausschweifer geben, aber wir wollen gerne die Gründe, warum interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig wird und auch schon ist, ergründen und ob sie wirklich effektiv ist. Hiermit gebe ich jetzt mal ab und freue mich auf deine Einleitung.
Ja, vielen Dank für diese wunderbare Einleitung. Meine Bachelorarbeit hatte tatsächlich einen ganz anderen Titel, der sehr hochgestochen klang. Ich rezitiere ihn immer wieder gerne. Er hieß nämlich »Berufliche Identität als potenzielle Schlüsselkompetenz für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in interprofessionellen Teams.« Ja, es klang tatsächlich sehr, sehr fancy und war gar nicht so leicht zu schreiben, muss ich zugeben. Ich hatte mir ein sehr kompliziertes Thema ausgesucht, aber darum soll es gar nicht gehen. Das heißt, ein Teil dieser Bachelorarbeit war nämlich tatsächlich, wie unsere Gesundheitsversorgung in den nächsten Jahren aussehen wird und ja, was für Herausforderungen da auf uns zukommen werden, welche wir als Team, und das ist der Optimalfall, lösen müssen. Und da würde ich gerne mal einsteigen, weil es das häufig einfacher macht zu verstehen, warum wir eine interprofessionelle Gesundheitsversorgung benötigen, was jetzt mein absolutes Herzensthema ist. Und ich weiß, dass das gleiche Herz in Lukas' Brust schlägt. Jetzt sage ich nicht, sag hallo, sondern sag ja.
Ja, definitiv. Wir haben uns ja auch schon das ein oder andere Mal darüber unterhalten. Und ich kriege das in meinem Arbeitsalltag ja auch mit. Ich arbeite auf der Neurofrühreha und IDS. Und da hat man jetzt schon sehr viel mehr Berührungspunkte mit Krankheitsbildern, wo es relevant ist. Aber ich glaube, dass die immer mehr auch in die Praxis kommen werden. Und genau auf diesen Punkt darfst du jetzt wieder einsteigen.
Genau, ich habe die Erfahrung auch in der ambulanten Praxis gemacht. Ich habe im Therapiezentrum gearbeitet, wo wir mit allen drei Fachbereichen unterwegs sind. Vielleicht erwähnen wir es nochmal für den einen oder anderen, der vielleicht das erste Mal auf diesen Podcast gestoßen ist. Ich bin Physiotherapeutin und Luca ist
Ergotherapeut. Aber wir arbeiten auch mit ganz vielen tollen Logopäden, Neuropsychologen und Psychologen zusammen.
Auch Sprachtherapeuten. Das heißt eigentlich ein relativ breites Spektrum an Kollegen und Kolleginnen, die mit uns immer wieder in den Austausch gehen, um halt Fälle bestmöglich zu lösen. Genau, aber wie sieht denn jetzt die Gesundheitsversorgung überhaupt aus, die auf uns zukommt? Und das ist ein Thema, was immer wieder heiß diskutiert wird, weil es natürlich nur Hochrechnungen gibt. Und was jetzt passieren wird in den nächsten Jahren, und das ist den meisten bestimmt nicht ganz neu, ist, dass die ganzen Babyboomer, so nennt man sie, jede Generation hat ja so einen schönen Titel bekommen. Ich weiß gar nicht, Luca, wir sind Y, oder? Generation Y?
Wir sind Y, wir sind die Millennials.
Wir sind die Millennials, aber es gibt ja noch einige vor uns, und das sind die Babyboomer. Das ist die Generation unserer Eltern, würde ich behaupten.
Genau, so die 70er Jahre.
Und die werden jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren alle in Rente gehen. Und das sind ganz schön viele.
Das stimmt.
Wir haben einen demografischen Wandel. Und das heißt, der wird in den nächsten 30, also bis 2030, 2060 sind die nächsten Hochrechnungen, immer mehr zunehmen. Wenn ihr euch diesen Tannenbaum des demografischen Wandels mal vor Augen führt, sind wir gerade so in der Mitte angekommen und werden jetzt nach unten immer breiter. Wir haben immer mehr Patienten, die wir versorgen müssen.
Auf möglicherweise immer weniger junge Therapeuten. Und da würde ich jetzt sogar kurz einwerfen, dass auch gerade die Therapieberufe, die Pflegeberufe, ganz häufig Berufe sind, wo die Leute auch nicht unbedingt ihr ganzes Leben arbeiten, sondern auch dort eher in jüngeren Jahren arbeiten und dann irgendwie am Ende sagen, okay, die letzten Jahre wechsle ich nochmal den Beruf. Auch dort wird die Versorgung dadurch nicht unbedingt besser.
Ihr merkt, das mit dem Schweigen liegt dem Luca nicht so gut. Das heißt aber, es ist...
Dir auch nicht, das gebe ich zurück.
Aber das ist ein super wichtiger Einwurf. Das heißt, wir haben relativ große Ausweitung an einer Patientengruppe, die auf uns zukommen wird, gegenübergestellt einem relativ kleinen Kreis an Fachkräften, der aktuell auch eher abnimmt. Und das hat viele Gründe. Und ein Grund, und der ist echt aktuell, und darüber habe ich mich gestern den ganzen Abend aufgeregt, die 42-Stunden-Woche. Das heißt, wir haben einen totalen Rückschritt. Einige Länder, ich weiß gar nicht, ob ich richtig im Kopf habe, glaube, Finnland, Island, kann das sein?
Ja, Dänemark, Norwegen, es gibt viele Länder, die da schon Experimente gemacht haben. Ich glaube sogar, es gibt einige Modellprojekte hier in Deutschland. Aber da lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Nagelt mich darauf nicht fest.
Die diskutieren, ob wir eine 4-Tage-Woche einführen sollten, weil es Studien gibt, die nachweislich beweisen können, nachweislich gezeigt haben, dass Menschen effektiver arbeiten, wenn sie weniger Stunden am Stück arbeiten oder weniger Tage in der Woche arbeiten. Und wir diskutieren jetzt, um wirtschaftlicher zu sein, ob wir 42 Stunden in der Woche arbeiten sollten. Da wundert mich das überhaupt nicht, dass wir einen Fachkräftemangel haben.
Da habe ich ein leicht anderes Verständnis. Ich habe zumindest es eher so verstanden, dass man in weniger Zeit nicht unbedingt mehr schafft, aber dass man die gleiche Arbeit mit weniger Stress in weniger Zeit schaffen kann, weil man deutlich mehr Zeit auch dafür hat, sich zu entspannen, anderen Interessen nachzugehen und darum deutlich entspannter, konzentrierter und effektiver in diese Arbeitszeit wieder einsteigt. Nicht, dass man mehr in weniger schafft, aber dass man effektiver ist in der Zeit, die man nutzt, wenn man etwas weniger Stunden arbeitet.
Da kommen wir
arbeitet.
Wieder in die Diskussion effektiv und effizient, das immer mega schwer auseinanderzuhalten ist. Aber ich hatte auch in dem Zusammenhang gelesen, und dann sollten wir diesen Exkurs vielleicht mal beenden, dass Menschen in ihrer Arbeitszeit nicht immer 100% effektiv und effizient arbeiten. Es gibt ja immer Zeiten am Tag, wo wir nicht so konzentriert sind. In 8 Stunden sind wir nicht immer im Tunnel und machen 8 Stunden volle Leistung. Das sind Tage, die schaffen wir sicherlich so, aber dass man, wenn man diese Arbeitszeit verkürzt auf eine geringere Zeit, dass der Effekt, dass die Menschen sich in dieser Zeit mehr konzentrieren können und auch mehr Leistung bringen, in dieser Zeit viel höher ist und deswegen das Outcome viel höher ist, als wenn ich jetzt 8 Stunden lang versuche, 3 E-Mails zu beantworten und mich gar nicht leistungsfähig führe. Deswegen.
Es sorgt doch dafür, dass die Leute dann viel zufriedener sind, weil sie einerseits viel mehr Zeit für sich haben und auf der anderen Seite sich auch deutlich besser fühlen, weil sie einfach das Gefühl haben, in meiner Zeit habe ich wirklich was geschafft und trotzdem habe ich jetzt noch Zeit
für mich. Und ich habe nicht auf die Uhr geguckt und gewartet, oh, jetzt noch 2 Stunden, sondern hatte 5 Stunden Powern und dann gehe ich raus, genieße die Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden oder für mich allein. Und auf dem Weg begeben wir uns gerade nicht, weil wir begeben uns gerade in die Diskussion, ob wir mehr arbeiten sollten. Und ich bin echt gespannt. Ich weiß, Luca, du meintest, du siehst es nicht kommen. Und ich hoffe, es bewahrheitet sich. Weil das natürlich unseren Fachkräftemangel, und das hattest du gerade gesagt, nicht verbessern wird. Weil viele Menschen, und dazu gab es auch, ich glaube, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, von der Fresenius-Hochschule müsste das gewesen sein, auch eine Studie, dass in unseren Therapieberufen relativ früh auch viele abwandern in andere Bereiche. Vor allen Dingen Kollegen,
genau,
die die ersten 5 Jahre machen, wandern häufig nochmal in andere Bereiche ab. Und wir erleben ja selbst, wenn wir unseren Kollegenkreis mal so anschauen, wie viele ältere Kollegen wir jetzt wirklich haben, die diesen Job seit 30, 40 Jahren machen und dann in Richtung Rente gehen, habe ich, glaube ich, in meiner therapeutischen Laufbahn nur eine Kollegin kennengelernt aktuell, die jetzt vor kurzem in Rente gegangen ist, und die war Kindertherapeutin. Und sonst kenne ich keinen, der das bisher bis zur Rente durchgezogen hat. Wie geht's dir?
Gut, ich kenne ein paar mehr. Ich kenne dann doch einige, die das durchgezogen haben, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass der Altersdurchschnitt in den Praxen ganz häufig sehr viel niedriger ist. Auch wenn ich einige Praxisanleiterinnen da hatte, die dafür gelebt haben und es geschafft haben, ihre Energie dann auch noch bis zur Rente einzuteilen, so waren das auch unter den Praxisanleitern und den Kollegen eher die absolute Ausnahme, und häufig war der Altersdurchschnitt eher so Anfang, Mitte 20 bis Ende 30, Anfang 40, und danach wurde es echt dünn.
Geht mir ähnlich. Du hast schon mal mehr Kollegen kennengelernt, das heißt, sieht man auch, das Bild einer Person spiegelt ja nicht immer alle Bilder wider, aber das ist natürlich auch ein Problem, mit dem wir uns konfrontiert sehen, auch wenn jetzt viele Ausbildungs- und Studiengänge tatsächlich auch vergütet werden, was uns auch noch nicht zugute kam. Luca, wir durften selbst noch bezahlen, unsere Studiengänge.
Yes!
Ja, ich kriege dann auch immer so ein weinendes Auge, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Geld ich in meine Ausbildung gesteckt habe.
Nein, das ist in Ordnung. Aber nicht der Vergangenheit hinterher trauen, sondern sich lieber freuen, dass wir jetzt seit 2 Jahren fast deutlich besser bezahlt werden und dass die Ausbildung nichts mehr kosten wird. Es sind alles tolle Entwicklungen. Ich freue mich darüber. Aber ich würde jetzt gerne langsam den Bogen zurückführen. Es sind weniger Fachkräfte, voraussichtlich. Es werden wahrscheinlich auch noch weniger, wenn wir die Berufe nicht sehr viel interessanter machen. Und es werden sehr viel mehr Patienten. Um auf den chronischen Aspekt nochmal zurückzukommen, das fände ich jetzt auf jeden Fall gut, wenn wir da nochmal zurückkommen, denn ich glaube, das macht es deutlich klarer, warum interprofessionelle Zusammenarbeit wichtig ist und eventuell auch immer wichtiger wird.
Ja, genau, den chronischen Aspekt hatte ich noch gar nicht erwähnt, aber das ist total richtig, was du sagst, weil wir hatten so einen geflügelten Satz, der mir immer wieder im Kopf hängen geblieben ist, und zwar: die Zukunft ist chronisch. Und da ist super viel Wahres dran, weil wir haben den medizintechnischen Fortschritt, wir haben den demografischen Wandel und den sozialen Wandel. Das sind ganz viele Bereiche, die damit reinspielen. Wir können chronische Erkrankungen viel besser versorgen, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben durch Pharma und durch Technik. Wir haben viele Bereiche, die wir einfach besser versorgen können, wo wir zuständig sind, das Ganze dann auch ins richtige Licht zu rücken. Aber wir haben immer mehr chronische Erkrankungen. Indem wir immer älter werden, haben wir viel multimorbide Patienten, wir haben komorbide Patienten, wir haben eine Zunahme an Krebserkrankungen, eine Zunahme an chronischen Erkrankungen, syndromalen Erkrankungen. Das heißt, es zieht sich durch alle Altersklassen. Das ist kein Phänomen, was jetzt nur die multimorbiden älteren Patienten betrifft, sondern auch im Kinder- und Jugendalter sieht man immer mehr eine Zunahme von chronischen Erkrankungen, von syndromalen Erkrankungen, hatte ich gerade erwähnt. Wir hatten aber auch Schädel-Hirntraum etc.
Eine ganze Menge auf jeden Fall. Und das kommt ja auch nicht ohne Grund. Wir werden nicht nur immer älter aufgrund der immer besseren Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung, sondern wir haben auch einfach, ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, heute einfach zum Teil sehr viel mehr Stress. Und das liegt nicht daran, dass es jetzt irgendwie neue Generation, die hat jetzt mehr Stress als andere, sondern wir haben einfach ganz viele Impulse, die wir tagtäglich kriegen, die es einfach vor 50 Jahren noch nicht gab. Die Werbung hat extrem zugenommen, die Verfügbarkeit, die von uns abverlangt wird, über Handys, über E-Mails, über Meetings, über alles Mögliche, was unsere digitale Gesellschaft uns aktuell ermöglicht, kommt auch zu einem relativ hohen Preis. Und diese Verfügbarkeit permanent von allen möglichen Input sorgt dafür, dass ganz viele Menschen total große Schwierigkeiten haben, wieder einen gewissen Ruhepol zu finden und mal eine halbe Stunde lang sich wirklich mit nichts zu beschäftigen. Oder auch allgemein sich erstmal mit einer Sache zu beschäftigen, mal in der Bahn zu sitzen und nicht gleichzeitig aufs Handy zu gucken mal irgendwie ein Buch zu lesen und nicht gleichzeitig den Fernseher nebenbei laufen zu haben. Das mögen einige von uns oder euch auch können, aber ganz viele Menschen können das nicht. Wie häufig passiert mir das im Krankenhaus, dass ich dort zur Behandlung komme und es für die Leute selbstverständlich ist, dass nebenbei der Fernseher von dem einen Patienten läuft und der andere noch gleichzeitig Radio hört. Die werden von drei Seiten beschallt und sollen sich dann nebenbei noch auf eine Übung konzentrieren, während sie gleichzeitig neurologisch eingeschränkt sind. Das kann nicht funktionieren.
Ihr könnt euch ja selbst mal testen. Ich kenne das auch. Ich hatte das Problem auch. Würde mich da jetzt mal outen in dem Fall, dass ich abends im Bett lag und dann halt durch meine Social-Media-Kanäle gescrollt habe und mich dabei ertappt habe, dass ich mir gar keinen Inhalt richtig angucke. Das heißt, ich bin dann immer nur durchgegangen und habe mir halt immer den nächsten Trigger gesucht und hatte mich dann immer mit mehr Reizen konfrontiert, und natürlich kann man dann nicht gut einschlafen. Das ist ja dann so eine überreizte Situation. Reden wir jetzt nicht von Schlafhygiene. Da würden mir jetzt einige Kollegen aus der Psychotherapie gleich den Kopf waschen wollen. Aber das könnt ihr gerne bei euch beobachten. Man hat immer diesen Drang, noch einen Reiz und noch einen Reiz draufzusetzen. Und man fühlt sich dann komisch, wenn man das nicht tut. Und das ist das erste Anzeichen, dass man was ändern sollte.
Und gut, dass wir da unsere Interprofessionalität haben, denn dann können wir uns mit unseren Kollegen aus der Psychologie über Schlafhygiene austauschen und die können uns aufklären. Aber genau, dieser Stress sorgt halt dafür, und da erzähle ich euch jetzt bestimmt nichts Neues, dass wir deutlich anfälliger sind für Erkrankungen, wie beispielsweise Schlaganfälle, Hirninfarkte oder andere Sorgen, die einfach mit einer hohen Stressbelastung des Körpers einherkommen.
Ich wollte gerade sagen, sehr eleganter Themenwechsel. Das hat mir sehr gut gefallen.
Danke.
Genau, aber deswegen gibt es diese zwei Sätze. Ich fasse es mal zusammen. Die Zukunft ist chronisch. Und einen, den ich jetzt mal ganz kurz ausführen werde, sind: Die Zukunft sind Dienstleistungen. Wenn wir es ganz streng sind, sind unsere therapeutischen Berufe auch nur Dienstleistungsberufe. Und es gibt neben uns immer mehr Dienstleister, die auf den Markt kommen. Das hat verschiedene Gründe. Auch die Pflege hat einen Fachkräftemangel und viel Pflegebedarf wird in dem heimischen Bereich übertragen, dass da viel auch Care-Arbeit über die Familien abgedeckt wird. Aber auch einige Familien das einfach nicht mehr stemmen können. Das heißt, nicht jede Familie hat eine Person, die sich um die Angehörigen kümmern kann. Und wir darauf angewiesen sind, dass immer mehr Dienstleister diese Leistungen übernehmen und auch andere Dienstleistungen übernehmen. Das heißt, es werden immer mehr Dienstleister kommen und immer mehr Kollegen und Kolleginnen, wenn wir es so sehen, mit denen wir uns austauschen müssen. Das heißt, immer mehr Menschen arbeiten an einer Person, an einem Krankheitsbild, an einem Störungsbild, ja, an einem Leben, weil das ist ja tatsächlich eine Person mit ihren Lebensumständen, die da kommt. Und das sind viele Faktoren, die dazu führen, dass wir uns einfach besser austauschen müssen, damit wir wissen, wer in welchem Bereich sich jetzt eigentlich um welche...
Wer sich gut auskennt, wer wo einfach weiß, was zu tun ist. Und es hat ja nicht nur eine, ist ja nicht nur eine Frage der perfekten Behandlung, auch wenn das vielleicht das Ziel ist, eine möglichst gute Behandlung zu haben, sondern auch einer gefahrenfreien Behandlung. Wenn wir jetzt die Komorbiditäten sehen, beispielsweise Schluckstörungen bei Parkinson oder bei anderen neurologischen Erkrankungen, oder wie verhalte ich mich bei einem Patienten, der einen Schlaganfall hat, ganz akut, da gibt es viele Punkte, wo, wenn ich nicht den Austausch mit den Logopäden hätte, wo einfach auch Behandlungsfehler ganz unbewusst passieren können, die gefährlich für den Patienten sind. Beispielsweise, da wird dem Patienten ein Getränk gebracht, der wurde aber noch nicht diagnostiziert. Es wurde nicht geguckt, ob er schlucken kann. Er kann aspirieren und dann vielleicht auch, ihm kann es noch sein, dass er sich dort wirklich in Gefahr bringt, wenn er das Getränk trinkt. Ich als Ergotherapeut denke mir, okay, kann er diesen Becher vielleicht greifen und möchte das ausprobieren, ob die Handmotorik funktioniert, ob er den Arm bewegen kann, ob die Sensibilität da ist für Temperatur, und denke mir, cool, da steht ein warmer Becher, da kann ich gleich ganz viele Dinge ausprobieren. Also man muss aufpassen, desto mehr Komorbiditäten die Leute haben, dass man dort auch nicht in Fettnäpfchen tritt, einfach um Gefahren zu vermeiden. Und da reden wir noch gar nicht vom Potenzial, das man eventuell hat, sich gegenseitig in den Therapien zu unterstützen.
Dann haben wir ja tatsächlich auch noch diesen kleinen Gap, den jeder von euch kennt wahrscheinlich, der mit Kollegen arbeitet, die in einem anderen Setting arbeiten. Wir haben ja den klinischen Bereich, wir haben den teilstationären, also stationären, teilstationären und den ambulanten Bereich. Und das in der Klinik ist sich zumindest nachsagen lässt, dass da der Austausch schneller stattfindet, weil alle unter einem Haus sind. Also ne, alle unter einem Dach, alle unter einem Haus ist auch gut, alle unter einem Dach sind und da tatsächlich miteinander kommunizieren können. Wie das in der Praxis aussieht, wird euch Luca wahrscheinlich später mal eine kleine Anekdote erzählen können. aber auch in den ambulanten Bereichen. Und da sind wir jetzt in unserem, wir sind in Berlin aktuell in einem Rahmen, wo wir auch viele Kollegen unter einem Dach haben. Wenn ich mir jetzt aber den ländlichen Bereich vorstelle, wo wirklich Kollegen in einer Praxis nur eine physiotherapeutische Behandlung machen oder nur eine ergotherapeutische Behandlung und die nächste Kollegin, die jetzt vielleicht die Logo, Ergo oder Physio abdecken könnte, einfach Kilometer weit weg ist, es ist super wichtig, da irgendeinen Weg zu finden, miteinander zu arbeiten, vor allen Dingen, wenn wir immer komplexere Versorgungsbedarfe haben, die wir da abdecken müssen. Und dann haben wir eigentlich schon zwei komplett wesentliche Herausforderungen, die wir in der Zukunft haben, wo wir Lösungen finden müssen. Und das ist einmal, wir haben viel mehr Patienten, aber viel weniger Fachkräfte. Wir haben eine Veränderung von dem Versorgungsbedarf und dem gegenüber steht aktuell A, unsere therapeutische Ausbildung. Wie werden wir ausgebildet? Und unsere Ausbildung ist immer noch größtenteils darauf ausgelegt, genauso wie unser Gesundheitssystem, auf akute Fälle. Wenn ich mich jetzt an meine Ausbildung erinnere, ist es so, dass wir natürlich auch über chronische Erkrankungen gesprochen haben, das heißt viel im neurologischen Bereich unterwegs waren, aber auch, dass wir viel über akute Erkrankungen gesprochen haben und Ausbildungsinhalte uns vermittelt wurden, die nicht mehr am Zahn der Zeit sind. Meine Ausbildungsverordnung ist, glaube ich, in der Physiotherapie von 1994 oder 95. Und ich glaube, die Ergotherapie ist ähnlich.
Wahrscheinlich. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber der Berufszweig gibt es ja erst seit 1993. Vielleicht ist es ein Ticken neuer. Ich habe das Buch zur Historie der Ergotherapie zwar hier, aber ich kann es dir leider nicht
sagen. Auch nicht so dramatisch, aber wir haben halt genau diesen Punkt. Wir haben eine qualitative Veränderung in dem, was wir tun sollen. Wir sollen zusammenarbeiten. Was wir in einem akuten Rahmen ist ja die Frage, in einem akuten Setting und so, ich habe das Wort vorhin in den Raum geschmissen und Luca war ganz interessiert, dass ich das erkläre, das Subordinationsprinzip. Das bedeutet...
Ja, ich fand das schön, das nochmal aufzugreifen. Ich habe das seit meinem Studium nicht mehr gehört. Das
Subordinationsprinzip ist eigentlich jedem bekannt, der in einem therapeutischen Rahmen arbeitet, nur das schlaue Wort dahinter nicht. Es besagt einfach, dass wir geleitet durch die Humanmedizin diesen Werdegang haben. Die Erstdiagnose und Überweisung wird von den Humanmedizinern gestellt. Die verweisen an uns als Therapeuten, Therapeutinnen. Wir machen die Abrechnung über die Krankenkassen. Die Krankenkassen reglementieren die Verordnungen bei den Ärzten und Ärztinnen, sodass wir halt wirklich so ein sehr starres System haben, die davon abhängig sind von den zwei Faktoren Humanmedizin und Krankenkassen, weil die sich gegenseitig halt reglementieren. Und das ist ganz vereinfacht gesagt, das Subordinationsprinzip, also das Prinzip, in dem wir arbeiten. Und da ist kein Austausch vorgesehen. Das heißt, wir haben keine Komponente in diesem Prinzip aktuell, weil das auf einem akuten Versorgungsbedarf entwickelt wurde. Das heißt, als wir noch viel mehr infektiöse Erkrankungen hatten, da war das klar, der Arzt verordnet, wir behandeln, Krankenkasse Abrechnung, Krankenkasse überwacht die Humanmedizin, was es für Verordnungen gibt, sodass wir halt da auch akut schnell agieren können. Jetzt haben wir ein ganz anderes System, was vor uns liegt und das bedarf, dass wir uns viel mehr austauschen. Und das ist in diesem Subordinationsprinzip im Grunde nicht angedacht. Also es gibt keine Zweigstellen zwischen den verschiedenen Playern in der Gesundheitsversorgung, dass man da in den Austausch kommt. Es gibt dafür keine Abrechnungskomponenten, keine Reglementierungen. Da gibt es halt nichts, was da greift. Und dann haben wir ein altes System und alte therapeutische Ausbildungen, die diesem ganzen Bedarf, den wir jetzt haben, gegenüberstehen. Und das ist ja schwierig, weil wir halt eine zunehmende Komplexität, eine qualitative Veränderung und eine quantitative Ausweitung vor uns haben. Ganz viele schlaue Worte. Und das nicht mit dem übereinstimmt, was wir aktuell machen.
Zumindest nicht, was wir gerne oder viele, die ich kenne, gerne mehr machen wollen.
Ja, absolut. Also wir haben ja trotzdem akute Fälle, dass so recht, mich da noch mal ein bisschen auf den Teppich zu holen. Ich bin da auch immer gut, mich dann reinzusteigern. Aber viele Fälle, die kommen und kommen werden und auch akute Fälle können interdisziplinär diskutiert werden oder interprofessionell diskutiert werden. Das ist ja auch ein Fakt, den man nicht vergessen darf.
Aber ja, wenn ganz viele junge Patienten mit schon schweren Erkrankungen, schweren chronischen Erkrankungen zu uns ankommen, müssen wir uns A fragen, wie gehen wir mit unserer Psychohygiene damit um, wenn die Zielsetzungen nicht mehr unbedingt darauf ausgesetzt sind, dass der Patient auch irgendwann wieder zu 100% gesund in Anführungsstrichen wieder nach Hause geht, sondern wir diesen Patienten lange begleiten müssen. Und mit wem müssen wir uns vielleicht auch viel mehr austauschen, um nicht nur akut ein Symptom zu behandeln, sondern ganz viele Symptome im Blick zu haben und gemeinsam uns in der Therapie zu unterstützen, damit der Patient eine wirklich gute Versorgung auch mitkriegt.
Das sind ja auch Dinge, die nicht nur wir in unserem Therapiealltag jetzt bemerkt haben. Es wird ja jetzt auch schon von höheren Stellen immer wieder gefordert. Das heißt, der Wissenschaftsrat hat sich dafür ausgesprochen, der Sachverständigenrat hat sich dafür ausgesprochen, dass hier einfach nachgebessert werden muss, damit wir diesen komplexen Versorgungsbedarf wirklich auch bewältigen können. Und es wird ja auch daran gearbeitet. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Aber wir haben halt einfach noch viele Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, damit wir überhaupt in die richtige Richtung gehen. Und da machen wir jetzt vielleicht auch den Umschwung so ein bisschen mehr in den interprofessionellen Bereich, weil, und das hatte ich gerade im Subordinationsprinzip kurz angerissen, das kennt ihr bestimmt, wir haben keine rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen wir Co-Therapien, interprofessionelle Absprachen, interprofessionelle Teamsitzungen abrechnen können. Das heißt, alles, was wir in diesem Rahmen machen, ist häufig unser Privatvergnügen. Wir können das, wenn wir einen Arbeitgeber haben, der das fördert, ist es auch für ihn eigentlich ein wissenschaftlicher Ausfall, ist es nicht, sondern ein wirtschaftlicher Ausfall. Das heißt, die Kollegen werden in der Zeit keine Patienten, Patientinnen behandeln und haben einfach einen wirtschaftlichen Ausfall für die Praxis. Und das muss der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin in dem Fall unterstützen und draufzahlen, weil es keine rechtlichen Rahmenbedingungen gibt, die uns eine Honorierung oder Abrechnung von interprofessioneller Zusammenarbeit in der ambulanten Praxis ja rechtfertigen lassen.
Nee, das ist richtig. Also die einzige Möglichkeit, die man eigentlich hat, ist, zwei Therapien zusammenzulegen. Und dann hat man wird in der einen Therapiezeit der eine nicht bezahlt und in der anderen Therapiezeit der andere nicht bezahlt. Aber sobald man beide Therapeuten in eine Stunde packen würde, wäre es dann Abrechnungsbetrug. Und da macht man sich natürlich dann in der Praxis auch ein Stück weit angreifbar, was ja nicht im Sinne ist, wenn wir eigentlich nur eine möglichst gute Versorgung wollen. Wenn wir wollen, dass beispielsweise während der Ergotherapeut am Oberkörper Bewegungen in Schulter, Arm, Hand beübt, gleichzeitig aber die Unterstützung braucht, um sich überhaupt aufrecht zu halten und da einen Physiotherapeuten an der Seite braucht. Wenn wir diese beiden Sachen kombinieren wollen, haben wir dafür aktuell gerade kaum einen Rahmen.
Und das ist halt der große Faktor, der es sehr schwierig macht, auch das Ganze in der Praxis umzusetzen, weil man halt immer schauen muss, wie kann man diesen Austausch fördern. Und wir wissen alle, die in diesen Bereichen arbeiten, dass es wichtig für unsere Arbeit ist, damit auch an den Kollegen ranzutreten und sagen, kannst du mal drauf gucken, ist ja so ein häufiger Satz, ich bin mir nicht sicher, kannst du dir das mal angucken? Und das ist einfach nicht gegeben, dass man sagt, man kann sich auch mal Zeiten länger blocken, um das Ganze auch honorieren zu lassen. Und bisher ist mir auch noch nichts bekannt. Wir haben eine Kollegin, die sich bei uns auch mit der Abrechnung beschäftigt, die, liebe Grüße an Jana in dem Fall, die auch nochmal angefragt hat bei den Krankenkassen, ob es für Co-Therapien eine Abrechnungskomponente gibt. Und da gab es eine ganz klare Absage, dass sowas aktuell nicht in den Heilmittelrichtlinien angedacht ist. Das heißt, der Austausch, und das ist irgendwie das, womit wir uns konfrontiert sehen, es wird von vielen Stellen gefordert, aber es gibt noch keine Möglichkeit, es umzusetzen, beziehungsweise keinen Rahmen, der in der Arbeitszeit stattfindet. Das heißt, es wird vor allen Dingen im ambulanten Bereich, das finde ich sehr schade, im klinischen Setting hat man da meist nochmal durch größere Rahmenbedingungen viel mehr Gelder, wo man das auch ein bisschen besser steuern kann.
Ja, also gerade Reha-Behandlungen und Klinikbehandlungen werden ja auch häufig mit Pauschalsätzen bezahlt. Und da ist dann die Therapie, die interdisziplinäre Therapie mit drin. Da hat man das schon deutlich mehr. Aber in der Ambulanz fehlt es sehr konkret. Dann haben wir jetzt beispielsweise hier bei uns in Berlin ein sehr großes Praxisteam mit den Logopäden und Ergos und Physios unter einem Dach. Das ist auch noch eine gewisse Form von Luxus, weil man sich vergleichsweise schnell austauschen kann. Aber gerade in ländlichen Gebieten wird es dann wirklich schwierig, weil ganz häufig dort, gerade mit chronischen Patienten, findet die Versorgung im Hausbesuch statt. Und dort wäre es wichtig, dass man eventuell eine Möglichkeit hat, eine Abrechnungsmöglichkeit hat, entweder gleichzeitig im Hausbesuch behandeln zu können oder vielleicht auch eine gewisse Austausch gewertschätzt und gezahlt wird. Keine Ahnung, bei Hausbesuchrezepten ist eine zusätzliche Einheit, wenn man die extra aufschreibt, dafür da, dass man sich mit anderen Professionen austauschen kann. Ansonsten ist das Engagement.
Das stellt uns halt vor die Frage, warum es nicht gefördert. Das heißt, warum ist niemand dort dabei, bei den Krankenkassen, in den politischen Diskussionen, der sich dafür stark macht, beziehungsweise da halt auch Interesse hat, das zu vertreten. Und ich finde, das hat eine ganz klare, also für mich einen ganz klaren Grund, da positioniere ich mich auch immer sehr stark. Es gilt aktuell kaum bis keine Evidenz, dass eine interprofessionelle Zusammenarbeit effektiver ist als eine monoprofessionelle Behandlung. Und das vertritt nicht meine Meinung, dass interprofessionelle Behandlungen nichts bringen, aber es zeigt ganz klar, dass es eine fehlende Evidenz gibt, die diesen ganzen Zusammenhang, dieses ganze Vorankommen deutlich bremst. Also uns fehlt halt einfach die Evidenz, um nachweisen zu können, ob eine interprofessionelle Zusammenarbeit wirklich effektiver ist als eine monoprofessionelle Zusammenarbeit. In diesem Fall ist es schwierig, dass den Krankenkassen, die ja die Geldgeber sind und unsere Arbeitgeber, unsere übergeordneten Arbeitgeber in diesem Fall, denen auch begreiflich zu machen, dass wir effektiver und effizienter arbeiten, wenn wir interprofessionell zusammenarbeiten. Da gibt es einige kleinere Studien jetzt aus dem Ausland, es gibt einige Studien auch im Inland aktuell, die aber super heterogen sind und super engmaschig nur auf ein Störungsbild ausgelegt sind, sodass man halt eine abschließende Aussage gar nicht treffen kann. Und ich glaube, dass das die größte Bremse ist, die wir aktuell haben, dass wir keine Möglichkeit haben, nachzuweisen, dass das, was wir tun, interprofessionell sinnvoll ist. Weil wir auf der einen Seite haben wir gar keinen Rahmen, es in der Praxis auszuprobieren. Auf der anderen Seite haben wir keine Möglichkeit, nachweislich klarzumachen, dass das, was wir aktuell noch in unserer Freizeit machen, mehr Nutzen hat, als würden wir es nur monoprofessionell machen. Und da ist es ein Teufelskreis, in dem wir uns gerade bewegen. Wir kriegen nicht die Möglichkeiten und deswegen können wir es nicht nachweisen. Auf der anderen Seite haben wir halt aber auch keine Möglichkeiten, diesen Nachweis in irgendeiner Art und Weise zu erbringen, damit die Krankenkassen merken, dass sie Geld sparen. Weil darum geht es ja tatsächlich. Effektivität, Effizienz bedeutet, wenn wir auch enger zusammenarbeiten, dass wir Patienten besser versorgen können. Und besser versorgen heißt im Zweifelsfall auch nicht so viele Behandlungseinheiten benötigen, wenn wir am primären Problem arbeiten, um dann grundsätzlich auch effektiver das Krankheitsbild und schneller bearbeiten zu können. Das heißt, es geht ja auch viel in unserem Gesundheitssystem immer noch um Geld.
In dem Fall darf man aber auch nicht den Aspekt vergessen, dass wenn man früher oder mehr zusammenarbeiten könnte, mehr sich gegenseitig in den Therapien unterstützen kann, dass es auch einfach weniger dazu kommt, dass gewisse Symptome auch einfach lange Zeit übersehen werden, die dann vielleicht später zu anderen Problemen führen können. Und das ist, glaube ich, ein relativ großer Faktor, den man da nicht vergessen kann.
Ja, auch präventiv einfach zu schauen, wenn wir viel früher, viel enger zusammenarbeiten, dass sich ein Krankheitsbild auch nicht so schnell gegebenenfalls verschlechtert. Dass wir sagen können, wir haben einfach viel früher mit einer Behandlung angefangen, was ja einen präventiven Charakter bei manchen Dingen auch haben kann. Aber auch dadurch, dass wir uns austauschen über ein Krankheitsbild und wissen, was der andere macht, auch einfach das Krankheitsbild nicht in dem Maße sich verschlechtert, wie es ohne Behandlung gewesen wäre. Und da kann eine Physiotherapie alleine zum Beispiel nicht ausreichen, wenn das gefordert ist. Und das führt mich eigentlich immer so zur letzten Frage. Was benötigen wir denn eigentlich alle, und da spreche ich jetzt alle in dem imaginären digitalen Raum an, um überhaupt interprofessionell in einem Team zusammenarbeiten zu können?
Hier sind eure Antworten gern gesehen. Schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung.
Genau, weil das ist eine Frage, die kann man nur im Raum stehen lassen, weil dazu gibt es keine Antworten. Es gibt keine Kompetenzen, die festgelegt sind. Es gibt keine interprofessionelle Kompetenzen. Es ist nicht festgelegt, was man können muss, damit man gut im interprofessionellen Team funktioniert. Während meiner Bachelorarbeit habe ich mich damit auseinandergesetzt, ob eine berufliche Identität dazu führen könnte. Das wäre nochmal eine ganz neue Folge, die wir in dem Fall aufnehmen könnten. Aber es gibt halt keine Aussage zu den Kompetenzen, die wir während oder nach unserer Ausbildung erwerben müssen, damit wir in so einem Team überhaupt gut miteinander funktionieren. Und ich glaube, jeder kennt das, dass nicht jede Gruppendynamik immer eine ist, dass man sich jetzt befeuert fühlt, mit allen super eng zusammenzuarbeiten.
Nein, weder in einer Disziplin noch in anderen. Aber ich denke, da ist es einfach ein wichtiger Schritt, eventuell auch Grenzen abzubauen, dass man das Gefühl hat, man ist in einer Konkurrenz mit anderen Berufsgruppen. Das braucht, glaube ich, schon auch viel Zeit, aber es braucht vor allem auch ein Bewusstsein dafür. Es braucht ein Bewusstsein bei den Therapeuten, dass sie sich dafür einsetzen, das einfordern, dass sie da aufeinander zugehen. Es braucht ein Bewusstsein bei den Krankenkassen, dass sie dadurch effektive Behandlung fördern, einen schlechteren Verlauf präventiv vielleicht verhindern können. Und es braucht auch politisches Engagement, dass sich dafür eingesetzt wird, dass wir dafür auch Zeit kriegen. Das ist, denke ich, etwas, was übergeordnet steht. Wie es dann tatsächlich umgesetzt wird, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Herangehensweisen, wie man das sehen kann. Ob das nun mit einer stärkeren Vernetzung von Praxen einhergeht, die in irgendeiner Weise gefordert wird, oder ob es damit einhergeht, dass es vielleicht eine Verordnungsmöglichkeit explizit für Co-Therapien gibt. Ich glaube, da gibt es, denke ich, sehr viele gedankliche Ansätze, bei denen man anfangen könnte. Und hier nochmal, auch eure sind sehr gerne gesehen.
Ja, also ich bin auch immer super interessiert daran, von euch zu hören, was ihr denkt, was uns in dem Sinne helfen würde. Und es gibt halt so viele Fragen, die wir noch gar nicht beantworten können, was halt neben der fehlenden Evidenz, ob es überhaupt einen Sinn ergibt, interprofessionell zusammenzuarbeiten, geklärt werden müssen. Und das ist einmal natürlich, wie nachhaltig ist es, wenn wir interprofessionell zusammenarbeiten? Welche Dosis brauchen wir überhaupt? Nicht jeder Patient braucht die volle Dröhnung Ergo-Logo-Physio in dem Fall oder Psychotherapie. Und welche Kompetenzen brauchen wir? Und das ist ein Bild, was sich bei mir immer mehr entwickelt hat, und das muss noch nicht dem entsprechen, was es letztendlich ist. Was ich gemerkt habe, was immer hilft bei den Kompetenzen, ist tatsächlich in erster Linie, das ist das, was in meiner Bachelorarbeit dann auch rausgekommen ist, eine berufliche Identität. Das heißt, man muss sich in einer Gruppe erstmal selbst als man selbst verorten können. Das heißt, du musst erstmal wissen, wer du bist auf einer beruflichen Ebene, um halt mit anderen interagieren zu können, weil du nur dann sicher mit anderen interagieren kannst, wenn du dich besser abgrenzen kannst. Wenn du weißt, was deine Rolle als Ergotherapeut ist, Luca, kannst du mir gegenüber als Physiotherapeut auch viel sicherer auftreten und viel klarer sagen, was deine Kompetenzen sind. Und das musst du halt wissen. Ich bin Ergotherapeut, das bedeutet, ich bin das und das. Und das ist aktuell schwierig, würde ich behaupten.
Das ist aktuell schwierig, da stimme ich dir absolut zu. Aber du weißt, dass ich dir grundsätzlich auf dem Punkt auch nur ein Stück weit zustimme. Denn ich glaube sehr wohl, dass es eigentlich reicht, wenn man zumindest sagen kann, ich bin ein Physiotherapeut und in meinem Arbeitsfeld mache ich dies und jenes. Ich weiß, was ich in meinem Arbeitsfeld mache und wo mein Kompetenzbereich anfängt und aufhört. Wenn man das auf die kompletten Berufsgruppen versucht zu münzen, dann wird es häufig sehr schwer. Die Ergotherapie, würde ich jetzt mich vielleicht mal ein bisschen unbeliebt machen, ist vielleicht das breiteste Feld unter den therapeutischen Möglichkeiten. Es ist super schwierig zu erklären, was dein Ergotherapeut macht. Bei den Physiotherapeuten beispielsweise, auch wenn es dort einige gibt, die in Nischen arbeiten, wo die wenigsten wissen, dass Physiotherapeuten total wichtig sind, haben trotzdem viele erstmal ein klareres Bild. Ähnlich bei der Logopädie oder bei der Psychotherapie. Nichtsdestotrotz gibt es dort auch Felder, die vielen nicht bekannt sind, wo diese Therapie total effektiv sein kann. Da ist es schon wichtig, sein eigenes Feld zu finden, aber ich glaube, es ist eher utopisch zu sagen, dieser Beruf macht nur das.
Es geht mir auch nicht darum, weil Definitionen fallen uns in den Therapieberufen schwer. Das heißt, in der Ergotherapie weiß ich, es gibt eine Arbeitsversion, die jetzt, glaube ich, als aktuellste Version geführt wird. Es gibt in der Physiotherapie keine einheitliche Version. In der Logopädie würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, das jetzt zu beantworten. Mir geht es aber darum, dass wenn du dich vorstellst als Ergotherapeut, dass du den gleichen Stand hast, dass der andere gegenüber weiß oder du dich halt auch so positionieren kannst. Alles klar, nicht die Gespräche, die wir häufig geführt haben, und das weißt du, Luca. Okay, Claudi, du bist Physiotherapeutin. Luca, was machst du denn eigentlich? Und das ist ein Bewusstsein, was entsteht, wo du für dich wissen musst, was machst du, was sind deine Bereiche, das ist vollkommen richtig, aber diese Identität musst du ja erstmal entwickeln. Und das machen wir in der Regel optimalerweise in unseren Ausbildungen, dass du irgendwann deinen Bereich findest und zu sagen, ich bin Ergotherapeut, ist ja erstmal ein Satz, den du für dich verinnerlichen musst. Und das sind meine Spezialisierungen, ist ja dann nochmal der nächste Schritt, das und das sind meine Kompetenzen. Du kannst es nicht für alle immer abdeckeln, aber wenn mir jetzt jemand gegenübersteht und sagt, ich studiere Medizin, hat das 1000 Ausrichtungen. Also es gibt ja 1000 verschiedene, aber es ist ein ganz anderes Standing, eine ganz andere Identität, die da gegenüber sitzt, weil du einmal weißt, was Mediziner machen oder gedenkst zu wissen, was Mediziner machen und hast gleich aber ein ganz anderes Bild, als wenn du dich jetzt in deiner Gruppe nochmal erklären musst, was du tust. Deswegen komme ich zu meinem zweiten Punkt, den ich sehr wichtig finde, einmal die berufliche Identität dir selbst, aber auch die anderen müssen wissen, was du tust. Und das ist ein Riesenfaktor, dass du halt deinem Umfeld sagst, was du machst, was du kannst, was deine Bereiche sind, sodass sie dann halt auch wissen, wenn sie einen Patienten vor Augen haben, dass das ein Fall sein könnte, den sie an dich weiterleiten können. Wenn verschiedene Gruppenmitglieder von dir nicht wissen, was du tust, werden sie dir keinen Patienten weiterleiten. Und das ist ein Bereich, wo wir einmal natürlich einschätzen können müssen, jetzt im Bereich Schlucken, wenn du nicht weißt, dass zum Beispiel Logopäden, Logopädinnen sich auch in dem Bereich mit Schlucktherapie befassen, würdest du nie auf die Idee kommen, sie zu fragen, dass sie, ob der Patient im Zweifelsfall, ob es angedickt werden muss, ob es tatsächlich auch einfach so verabreicht werden kann oder ob da noch irgendwas gemacht werden kann. Du musst es halt wissen, um den Kollegen, Kolleginnen das Ganze halt auch als Frage zu stellen oder mit ihnen in den Austausch darüber zu gehen. Und dieses Wissen herrscht halt auch noch nicht überall flächendeckend vor, sodass du nicht weißt, Absolut. Was jede Berufsgruppe macht. Viele Berufsgruppen sind auch gar nicht bekannt, die halt auch so ein bisschen untergehen in unserem therapeutischen Sein. Podologen haben auch einen sehr schweren Stand. Ökotrophologen haben auch sehr einen schweren Stand, dass viele nicht wissen, was Ökotrophologen machen. Und das sind so Berufsgruppen, die sich, glaube ich, noch mehr erklären müssen. Und jetzt bin ich ein bisschen gemein als die Ergotherapeuten.
Ja, das kann definitiv sein. Ich denke, eines der für auch alle Nicht-Mediziner und Nicht-Therapeuten hier unter uns ein Beispiel, was fast allen schon mal begegnet ist, ist, dass es ganz viele gibt, die nicht den Unterschied zwischen Urologie und Gynäkologie kennen und dann ganz häufig gar nicht wissen, dass es überhaupt den Urologen gibt. Und dann ganz viele Männer zum Gynäkologen gibt, weil sie gar nicht wissen, dass es jemanden gibt, der explizit für den männlichen Körper sich dorthin weitergebildet hat.
Ja, und in dem Bereich sind es halt einfach viele Faktoren, die wir berücksichtigen müssen, vor allen Dingen in diesen Kompetenzen, die wir erwerben müssen, überhaupt in so einem interprofessionellen Team zusammenzuarbeiten. Ich hatte es mal ganz, ganz einfach zusammenzufassen. Du musst wissen als Gruppe, wer sind wir Ergotherapeuten, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, also wer sind wir? Und das Identitätskonzepte gibt es ja auch hunderte. Da müssen wir uns nochmal mit einem Psychologen zusammensetzen oder Psychotherapeuten.
Vielleicht ist das eine Frage für eine andere Podcast-Folge. Was ist Ergotherapie? Was ist Physiotherapie? Was ist Logopädie? Was ist Psychotherapie? Das klingt nach einem spannenden Thema. Ich glaube, das wäre gut.
Ja, das heißt, wir müssen rausfinden, wer sind wir als Personengruppe? Das heißt, du in deiner Berufsgruppe. Dann musst du rausfinden, wer seid ihr? Die anderen, das ist ja immer die anderen. Wer sind die Ergos, wer sind die Logos, wer sind die Physios, wer sind die Mediziner? Und dann musst du dich in deinem neuen Team noch von anderen Teams wieder abgrenzen. Das heißt, wenn du dann ein Team aus Ergo, Logo und Physio bist, hast du ja dann wieder andere Teams aus Ergo, Logos und Physios und stehst wieder vor der Frage, wer sind wir und wer sind die? Und so funktioniert ja so Gruppenbildung, man grenzt sich ja immer ab von anderen Gruppen. Und ich glaube, da ist so eine Identitätsbildung super wichtig. Deswegen hatte ich das in meiner Bachelorarbeit auch untersucht und haben aber auch noch viele andere Fragen, die offen sind, um halt überhaupt anfangen können zu untersuchen, ob es eine Evidenz gibt. Weil das sind Fragen, die in meiner Wahrnehmung erstmal geklärt werden müssen. Wie müssen wir Teams zusammensetzen? Was müssen die können? Um dann rauszufinden, ist es effektiv, was sie machen? Das heißt, diese Gruppendynamik ist so ein Schritt vor dem Punkt, wir untersuchen, ob es effektiv oder effektiver ist, wenn wir zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist ein Problem, was viele kennen, was sich dann aber doch komplexer darstellt, als es eigentlich ist, wenn man darüber anfängt zu reden und sagen, ja, interprofessionelle Zusammenarbeit ist auf jeden Fall sinnvoll und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, weil wir das in der Praxis erleben.
Genau, wir haben uns bestimmt alle schon mal gefragt, kannst du mal bitte darüber gucken? Ich wünschte, ich könnte jetzt den anderen nochmal fragen und würde gerne seine Meinung dazu haben. Wir alle haben uns schon mal, denke ich, gefragt oder gedacht, es wäre toll, mit mehreren Leuten jetzt zusammen über diesen Patienten zu sprechen oder mit denen zusammenzuarbeiten. Dahingehend ist für uns der Wunsch nach interprofessioneller Zusammenarbeit eigentlich klar. Aber der Nachweis, dass es evident, dass es eine Evidenz dafür gibt, dass es effektiver ist, den gibt es tatsächlich bisher noch nicht. Unter anderem darum, weil wir keine Möglichkeiten haben, das in unserem Arbeitsalltag irgendwie abzurechnen oder geltend zu machen und es dafür auch gar eigentlich keinen Raum gibt. Unser System ist darauf nicht angelegt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du meine Zusammenfassung gebracht, die ich mir gerade so schön zurechtgelegt hatte, um darauf hinzuarbeiten. Deswegen werde ich sie jetzt deswegen werde ich sie jetzt nochmal sagen. Aber nein, das werde ich natürlich nicht tun. Luca hat vollkommen recht mit dem, was er gesagt hat. Wir sind tatsächlich an einem Punkt, der entscheiden wird, in welche Richtung unsere Gesundheitsversorgung gehen wird. Weil es kommt auf uns zu, 2030 sind jetzt noch 7,5 Jahre hin. 2060 wird es dann nochmal ein bisschen mehr zunehmen. Und wir werden mit dieser Versorgungslage konfrontiert sein und wir werden damit arbeiten müssen. Und es ist für mich immer wieder spannend zu sehen, welche Wege wir finden müssen. Das ist ein Weg, ist eine interprofessionelle Versorgung, wo wir immer noch beweisen müssen, dass es wirklich nachhaltig ist, was wir dort tun. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch ein Bereich, den wir nicht vergessen sollen, ist es auch eine digitale Versorgung, um da nochmal drüber nachzudenken, weil das auch eine Möglichkeit ist, für Kollegen im ländlichen Bereich sich interprofessionell auszutauschen. Wenn wir digital eine Möglichkeit haben, dass sich Kollegen untereinander austauschen dürfen und da braucht man einen sicheren Rahmen und wir sind in einem sehr bürokratisch geprägten Land, müssen wir natürlich schauen, dass wir das auch flächendeckend möglich machen und das nicht so ein Ding ist, was nur in Städten funktioniert, weil wir dicht beieinander sind. Wenn wir also überlegen, wie schnell wir diese Fragen hätte beantworten können ganz am Anfang, und zwar wie effektiv ist eine interprofessionelle Zusammenarbeit wirklich, hätten wir diese Folge eigentlich nach 2 Minuten beenden können, weil wir können es nicht sagen, weil es keine Evidenz dazu gibt, es gibt keine Nachweise, wir haben weder einen rechtlichen Rahmen, noch wissen wir, was notwendig ist, um effektive Teams zu bilden, interprofessionell, und das sind alles Dinge, die gerade parallel laufen, die erforscht werden müssen, die nachgewiesen werden müssen, um diese Frage zu beantworten.
Damit sie wahrscheinlich auch politischen Rückhalt kriegt und auch von den Krankenkassen übernommen wird. Ansonsten bis dahin können wir, denke ich, aus unseren Erfahrungen empirisch schon auch sagen, wir und in unserem Umfeld sind ziemlich viele Leute davon überzeugt. Und gerade das Ende dieses Podcasts, da kam jetzt vielleicht das ein oder andere Thema, wo ihr auch eure Gedanken dazu habt und das vielleicht auch ein bisschen kontroverser war oder wo ihr vielleicht etwas ganz anderes seht. Darum auch an dieser Stelle nochmal, schreibt euch gerne, welche Fragen euch jetzt vielleicht dazu aufgekommen sind oder wo ihr vielleicht auch nicht zustimmt. Und vielleicht wird es dann Thema einer neuen Podcast-Folge.
Ich glaube, das ist ein guter Abschlusssatz. Wir wollen es gar nicht so negativ im Raum stehen lassen, wie es tatsächlich jetzt auch in einigen Punkten anklang, weil einiges einfach noch nicht klar ist. Ich denke, es ist eine Riesenchance, dass wir da noch Möglichkeiten haben, das nachzuweisen. Es ist eine Riesenchance, dass wir noch Gestaltungsspielraum haben, zu überlegen, was ist denn wirklich effektiv, was brauchen wir wirklich, wo wir auch viel Raum haben, um mitzusprechen, um mitzureden, um dort auch Fuß zu fassen und uns politisch noch besser positionieren zu können in unseren therapeutischen Berufen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt und da Ansprechpartner habt, gerne immer mitdiskutieren, eure Meinung teilen, eure Erfahrungen aus der Praxis teilen, die unglaublich wichtig sind. Nur wenn jetzt noch keine Zahlen dahinter stehen, heißt das nicht, dass sie nicht genauso wichtig sind. Wir haben einfach nur noch keine Möglichkeit, diese Erfahrungen zu bündeln und an die richtigen Stellen zu bringen, um dort ja Druck zu machen, damit wir das auch finanziell dann vergütet zu bekommen. Das waren meine Abschlussworte.
Das sehe ich genauso. Und in diesem Sinne, tauscht euch aus, geht auf eure Kollegen zu, seid laut und macht euch bemerkbar. Und ich wünsche euch einen ganz fantastischen Abend und bis ganz bald. Tschüss.
Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.